Jetzt ist besser. Diese Woche habe ich wieder neu entdeckt, was für ein großartiges Buch die Bibel ist. Sie ist nicht nur ein Lehrbuch, sondern sie enthält viele Geschichten. Und das fällt ja Weihnachten besonders auf. Ja, die Weihnachtsgeschichte, wie schön, dass sie die jedes Jahr zu lesen. Ja, sie enthält ganze Lebensgeschichten von der Geburt bis zum Tod eines Menschen, aber auch Erlebnisberichte. Naja, so ausführlich wie das brandneue Buch von unserer Landesmutter Angela Merkel sind diese Berichte nicht. Sie hat 700 Seiten zusammengeschrieben, aber wenn wir die Geschichten von den Erzvätern Israels lesen, von Abraham und Sarah zum Beispiel, da ist viel, viel Geschichte, ja, viel Action. Isaac und Rebekka, dann Jakob mit seiner großen Familie, da war immer was los, also es sind tolle Geschichten. Mose, was da alles so von ihm gesagt ist. Ja. In der Bibel gibt Gott sich uns zu erkennen. Was wüssten wir von Gott, wenn wir die Bibel nicht hätten? Nichts, ne? Absolut nichts. Und gerade in diesen Geschichten, da kommt Gott aus seiner unsichtbaren Welt in unsere sichtbare Welt hinein und wir erfahren viel über ihn in diesen Geschichten. Im Neuen Testament haben wir auch Geschichten, nicht nur im Alten. Ja, ich erwähnte schon die Weihnachtsgeschichte. Dann heißt das eine Buch in Deutsch Apostelgeschichte. In anderen Sprachen sind das die Taten der Apostel. Aber sehr spannende Geschichten, wenn ich denke an die Geschichte, wo Petrus aus dem Gefängnis befreit wird durch den Engel, oder wo Paulus und Silas, die von ihren Fesseln befreit werden im Gefängnis in Philippi. Extrem spannende Geschichten in der Bibel. Wir haben noch zwei Geschichten von der Geburt bis zum Tod eines Menschen. Hat jemand Ahnung, wer das ist? Welche? Im Neuen Testament. Von der Geburt bis zum Tod. Zwei Geschichten. Bitte? Johannes der Täufer ist die eine Geschichte, ja. Und beim Herrn Jesus geht es sogar noch über den Tod hinaus, ja. Die Auferstehung. Jesus, wir haben Jesus den Auferstandenen, ja. Die Welt hat das leere Grab. Wir haben den Auferstandenen Jesus. Er regiert. Ja. Heute ist Zacharias dran. Wir wollen uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen, jetzt in dieser Adventszeit und mit der Vorgeschichte. Und so geht es heute um Zacharias und Elisabeth. Eine Geschichte, obwohl es ist mehr ein Erlebnisbericht. Er betrifft nur etwa 10 Monate seines langen Lebens, Zacharias. Von der Ankündigung seines Sohnes durch den Engel Gabriel bis zur Geburt und Beschneidung des Johannes geht diese Geschichte. Lukas 1, dort in Lukas sind uns diese Geschichten berichtet. Er hat besonders sorgfältig nachgeforscht und hat uns dann das alles überliefert. Da ist es in Vers 5, zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie. Sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie auch schon sehr alt. Vielleicht einmal soweit. Wer war Zacharias? Also, nun wird hier ganz einfach gesagt, ja, er war ein Priester. Er war verantwortlich für den Tempeldienst. Nachlegen von Weihrauch, das war gerade an diesem Tag seine Aufgabe. Diese Aufgaben wurden durch das Los aufgeteilt unter diesen Priestern, die alle zu dieser Priestergruppe gehörten. Ja, Nachgießen von Öl auf dem siebenarmigen Leuchter, das sind ja so die Einrichtungsgegenstände, die im Tempel waren. Direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten stand der Rauchopferaltar, wo dann der siebenarmige Leuchter, dann auf der anderen Seite der Tisch mit den geweihten Broten. Bei Luther sind es die Schaubrote, die jede Woche neu auf den Tisch gelegt werden mussten. Ja, und was geschah mit den Alten? Von wegen, die Priester jeden Morgen frische Brötchen, sie bekamen diese eine Woche alten Brote zu essen dort und sie mussten die dort an heiliger Stätte essen. Auf diesen Broten war sogar Weihrauch verbrannt worden. Die aßen die Priester dort im Heiligtum. Ja, da waren manche andere Opfer, die sie zu verrichten hatten, Speisopfer, Trankopfer. Und dann im Vorhof des Tempels, da stand erstmal der richtige große Opferaltar, wo die Brandopfer, wo die Tiere drauf verbrannt wurden. Oder in den meisten Fällen waren es nur bestimmte Teile von den Tieren. Ja, meistens das Fett. Und die Fettgewebe, die wurden da drauf verbrannt. Das Fleisch haben die Priester gegessen oder die Menschen, die diese Opfer dort brachten. Ja, zu jeder Handlung gab es ganz spezielle und ganz strikte Vorschriften, die unbedingt eingehalten werden mussten. Die Priester waren gut ausgebildete Fachleute. Als dieser Gottesdienst eingeführt wurde im Alten Testament, in 3. Mose, lesen wir das, da gab es Anfangsschwierigkeiten. Und diese Anfangsschwierigkeiten, Nadab und Abihu, die beiden ältesten Söhne von Aaron, die waren für Gott unakzeptabel und sie fielen beide tot um dort in der Hütte, weil sie falsch gehandelt hatten. Ja, Gott in seiner Heiligkeit ist nicht immer leicht zu verstehen, aber so war es dort. Dazu waren die Priester die Prediger und die Lehrer des Volkes. Sie lehrten und erklärten das Gesetz Gottes. Und alle Nachkommen, alle männlichen Nachkommen Aarons, waren zum Priesterdienst berufen. Und der König David, weil es so viele waren, die inzwischen, hat er sie in 24 Dienstgruppen eingeteilt, die immer für eine Woche in Jerusalem anrücken mussten, um diesen Dienst zu tun. Und so gehörte Zacharias zu einer dieser 24 Dienstgruppen. Das war die Gruppe Abia. Ja, Zacharias und Elisabeth wohnten in einer Stadt im Bergland von Judäa. Das war nicht so weit von Jerusalem. Und wenn Zacharias losging, musste er nicht Tage vorher reisen, sondern konnte das in kurzer Zeit bewältigen, das Stück. Vers 6 und 7 nochmal. Zacharias, ein Priester, auch seine Frau, stammte aus einer Priesterfamilie, die Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn, und sie waren aber kinderlos. Denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie schon sehr alt. Es klingt hier nach einer harmonischen Ehe zwischen Elisabeth und Zacharias. Vielleicht haben sie ja auch den Lehrdienst des Priesters gemeinsam getan. Der eine lehrte, der andere erklärte das, was der eine so entfaltet hat. Vielleicht, es steht hier nicht, vielleicht haben sie auch nachher die Hausarbeit gemeinsam gemacht, sich geteilt, steht hier auch nicht. Aber es steht hier, dass sie kinderlos waren und dass beide ein Leben führten, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach seinen Geboten und nach den Anweisungen des Herrn. Nun, Zacharias und Elisabeth stammten beide aus Priesterfamilien und da sprach die Tora, die Heilige Schrift, von morgens bis abends mit in der Familie. So wie wir es in 5. Mose 6 lesen, da heißt es zum Beispiel, sagt Mose zu den Leuten, behaltet die Gebote Gottes im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Dazu muss man sie auswendig können, ja, wenn man sie sich immer wieder vorsagen will. Ja. Sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Von morgens bis abends begleitete den Kindern, den Menschen, begleiteten die Gebote Gottes. Ihr Leben wurde davon geprägt und wurde danach gestaltet, nach den Geboten Gottes. Diese Worte sagt Mose aber nicht nur über Priesterfamilien, sondern allen Israeliten. Alle Eltern hatten die Aufgabe, ihre Kids, die kleinen und großen Taten Gottes zu erzählen und ihnen seine Gebote zu lehren. Ich weiß noch, wie ich zu Hause angeleitet wurde, die 10 Gebote zu lernen von meinen Eltern. Dann habe ich Psalm 23 auswendig gelernt, auch damals. Natürlich auch das Vaterunser, das habe ich alles in der Familie gelernt. In der Gemeinde wurde es natürlich auch gepflegt, aber das lernte ich zu Hause. Und das in meinem Fall, obwohl wir in einer gestörten Familie aufgewachsen sind. Unser Vater wurde aus einer gesetzlichen Gemeinde oder besser gesagt von einem gesetzlichen Ältesten ausgeschlossen aus der Gemeinde, weil er mit einem Nachbarn zusammen ein Glas Wein getrunken hatte. Das war nicht erlaubt. Das hat ihn so sehr getroffen, dass er nicht mehr in die Gemeinde zurückgefunden hat. Und dennoch habe ich all diese Dinge in der Familie gelernt. Die Familie ist der Ort, wo die Kinder die Gebote und Anweisungen Gottes lernen. Und als Jugendliche übernehmen sie immer mehr die Verantwortung, nach den Geboten Gottes zu leben. Ja, wir erleben das in unserer Gemeinde ja auch so. Ja, soll ich sagen, sie übernehmen die Verantwortung, nach den Geboten Gottes zu leben, so wie sie das an uns Eltern sehen und an uns Alten sehen, sind wir ihnen da die Vorbilder. Was meine Kinder wohl bei mir gelernt haben, habe ich mich auch gefragt in diesem Zusammenhang. Wahrscheinlich haben sie mehr theoretisch gelernt, als sie praktisch an mir gesehen haben. Aber gut. Ja, das ist unsere Aufgabe als Familie. Das spiegelt sich hier im Leben von Zacharias und Elisabeth wieder. Sie leben. Sie hatten das wirklich eingeübt, nach den Geboten und Anweisungen Gottes zu leben. Und das funktioniert am besten, wenn das in der frühen Kindheit geschieht. Jetzt, wo sie so aufnahmefähig sind wie ein Schwamm, die Kinder. Da geht das am allerbesten. Dann kommt die Zeit der Partnerschaft und die Vorbereitung auf das gemeinsame Leben. Das war damals so wie heute. Was für ein Fundament legen wir für unser gemeinsames Leben? Wie wir es hier bei Zacharias und Elisabeth sehen. Nun, Zacharias und Elisabeth hatten da als Leitlinien das Gesetz Mose. Und sie hatten Vorbilder in den Erzvätern. Wir haben diese tolle Liebesgeschichte von Isaac und Rebekka und dann auch von Jakob, der ja ins Haus seines Onkels kam und dort von der Rahel total gefesselt wurde. Und ja, dann bekam er sogar zwei Frauen, der Jakob, was allerdings für mich wenig erstrebenswert aussieht, ja. Ich glaube, heute klingt da manches ein wenig exotisch in unseren Ohren, aber vielleicht auch nur in unseren westlichen Ohren. Aber auch für uns Neutestamentler hat die Schrift eine Leitlinie, wie wir unser gemeinsames Leben beginnen. Der Jesus und seine Gemeinde ist da das Vorbild. Da haben wir ein verliebtes und verlobtes Paar. Der Jesus ist so verliebt in seine Gemeinde. Er liebt sie so, dass er alles für sie gegeben hat und alles für sie tut. Nichts ist ihm zu kostbar und zu schade für seine geliebte Gemeinde. Und die Gemeinde liebt ihren Bräutigam so, dass sie alles aufgibt. Sie hat ihm ihr Ja-Wort gegeben und ist bereit, ihm zu folgen, wo immer er hin will. Aber jeder wohnt noch zu Hause. So ist das im Moment. Der Jesus wohnt in seinem Vaterhaus und die Gemeinde noch hier in der Fremde. Sie haben sich das Ja-Wort gegeben, sind verlobt, aber jeder wohnt noch zu Hause. Und dann kommt der Tag, an dem er seine Braut abholt und die Hochzeit feiert und für immer ziehen sie dann zusammen. Für uns und ich meine, einmal vielleicht ganz speziell für meine Anna war das ganz wichtig, dieser Punkt. Und ich musste ihr versprechen, so wollen wir das auch halten. Ich weiß nicht genau, warum ich das versprechen musste. War ich so ungestüm in meinen Annäherungsversuchen gewesen? Denn ich wollte ja genau dasselbe auch. Ich wollte nach diesem Vorbild Jesu das Fundament für unser gemeinsames Leben legen. Ja, es ist ein gutes Fundament, aber es kommt dann darauf an, wie wir darauf weiter bauen. Halten wir weiter gemeinsam an Gottes Weisungen fest? Kommen Kinder dazu? Hier heißt es, Zacharias und Elisabeth, sie waren kinderlos. Ja, aber sie bewältigen diese Lebenskrise, die für manche schon sehr tiefgehend ist, gemeinsam und widmen sich ganz dem Priesterdienst als kinderloses Ehepaar. So, und ich habe hier den Eindruck so, dass im ganzen jüdischen Bergland Ereignis bekannt wird. Und als das Kind geboren war und der Tag der Beschneidung kam, dann waren alle dabei. Es sprach sich im ganzen jüdischen Bergland herum. Ein großes Fest. Nun gut, zurück zu Vers 7. Da heißt es, sie waren beide kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Jetzt muss ich. Was tut ein gläubiges Ehepaar, wenn der Kinderwunsch sich nicht einstellt? Sie beten. Sie beten zu Gott. Von Zacharias wird hier gesagt, in Vers 13, glaube ich, steht es, ja, der Engel sagt, nee, Vers 13, der Engel sagt, hab keine Angst, Zacharias, als er vor ihn trat. Gott hat dein Gebet erhört. Ich lese nochmal den Zusammenhang. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst im Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen, wie ich schon sagte. Ja, an einem bestimmten Tag hatte er die Aufgabe, das Rauchopfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Und er stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er. Er war gewohnt, dass er bei der Handlung alleine dort im Tempel war und alle anderen draußen. Jetzt stand da plötzlich jemand. Er erschrak und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Sie beteten. Haben Anna und ich auch gemacht. Als nach über einem Jahr noch nichts bewegte, dann fingen wir an zu beten, dass Gott uns Kinder gibt. Bei uns hat Gott das Gebet auch erhört. Die anderen kamen schon einfach so, glaube ich, ja. Da haben wir uns nur riesig gefreut, als sie da waren. Und ich freu mich immer noch, dass ich euch habe. Gott hat dein Gebet erhört, sagt der Engel zu Zacharias. Und Vers 18, Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenem Alter. Zacharias hat schon aufgegeben. Er war ein Realist. Die Wechseljahre sind wir durch, da kommt nichts mehr. Und wenn ich das hier glauben soll, was du sagst, Gabriel, dann brauche ich schon ein Zeichen. Woran, sagt er, woran soll ich erkennen, dass das so geschehen wird, dass das wirklich so kommen wird? Nun, der Engel antwortet Zacharias in Vers 19, Zacharias, du kannst mir glauben. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese Nachricht zu bringen. Und was ich sage, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Du kannst mir glauben, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt. Das ist das Erste, ein starkes Argument, dieses zu glauben. Für Zacharias. Aber das Zweite, glaube ich, kommt auch. Du wirst stumm sein, bis dieses eingetroffen ist. Ich glaube, das ist das Zeichen, was Gott dem Zacharias hier gibt. Ein starkes Argument, Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Und ein zweites, ein Zeichen, du wirst stumm sein, bis das eintrifft. Als wir dieses neulich am Gebetsabend lasen, diesen Text, dann dachten wir zunächst, dass Zacharias hier bestraft wird, weil er dem Engel nicht glaubt. Aber ist das so? Bestraft Gott seine Diener? Bestraft Gott seine Leute, wenn sie mal Mühe haben, etwas zu glauben? Und bei Gott fordert uns ja manchmal schon sehr stark heraus, zu glauben. Jesus wunderte sich über den Kleinglauben der Jünger und führte sie dann durch eine nächste Lektion, damit sie lernen zu glauben. Ich glaube, Gott ist hier gnädig mit Zacharias, den er ausgewählt hat, um mit ihm Geschichte zu machen. Und er gibt ihm dieses Zeichen, das Zacharias braucht, um zu glauben. Ja, also Zacharias ist ein Realist, er bekommt ein starkes Argument und er bekommt ein Zeichen, damit er glaubt. Bei Elisabeth, meine ich, sah das anders aus. Sie hatte nicht aufgegeben. Als Zacharias Dienstwoche beendet war, so lesen wir weiter, ja, ich lese mal die nächsten Verse, als das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen nicht sprechen, da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen ein Zeichen mit der Hand und blieb auch weiterhin stumm. Als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte: Das hat der Herr an mir getan. Wegen meiner Kinderlosigkeit haben mich die Leute verachtet, aber er hat sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen. Gott hat sich um mich gekümmert. Ich glaube, sie hatte nicht aufgegeben. Und als Zacharias Dienstwochenende beendet war, dann ging er nach Hause, wie wir hier lesen. Vielleicht hatte sich die Begegnung des Zacharias mit dem Engel schon bis Elisabeth rumgesprochen, denn es steht hier nicht geschrieben, dass es am letzten Tag der Woche war. Ja, auf alle Fälle habe ich den Eindruck hier, dass, wenn ich ein wenig zwischen den Zeilen lese, dass die Elisabeth schon einen großen Trost und ein kleines Wiedersehensfest für den Zacharias vorbereitet hat, wenn er nach Hause kommt. Und aus dieser Wiedersehensfeier und aus dieser Wiedersehensfreude ist dann der Johannes hervorgegangen. Für mich eine sehr schöne Geschichte. Gott hat sich um mich gekümmert, sagt sie, und hat die Schande von mir genommen. Nun, das war die Kultur, in der sie lebten. Eine kinderlose Frau war minderwertig angesehen und wurde auch so behandelt. Obwohl Elisabeth mit dem Priesterdienst an der Seite ihres Mannes das Leben im jüdischen Bergland etwas lebenswerter gemacht hat. Dennoch, als Kinderlose ist sie minderwertig. Natürlich ist diese tiefe Sehnsucht in jeder gesunden Frau, Kinder zu haben. Wofür leben wir dann in ehelicher Gemeinschaft als Mann und Frau? Wozu durchlebe ich als Frau all die Höhen und Tiefen im Zyklus der Monate? Wozu streuen wir den Samen aus, wenn daraus nicht Frucht entstehen soll? Elisabeth hat diese Fragen ein Leben lang bewegt und hat dann Antwort bekommen. Gott hat sich um mich gekümmert, sagt sie. Die Gegenfrage: Heißt das, dass Gott sich nicht kümmert, wenn kein Kind kommt in einer Ehe, wenn diese Sehnsucht nicht gestillt wird? Eine einfache Antwort ist hier sicher oder ist hier sicher nicht hilfreich. Und eine Pauschalantwort ebenso nicht. Jakob, der Stammvater Israels, hatte zwei Frauen, Lea und Rahel, wie ich vorhin schon sagte. Wir lesen davon im ersten Buch Mose in Kapitel 30. Und da heißt es, als Rahel sah, dass Lea Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sagte zu Jakob: Sorge dafür, dass ich Kinder bekomme, sonst will ich nicht weiterleben, nicht länger leben. Sie machte ihn regulär an: Sorge dafür, dass ich Kinder bekomme. Was sagt Jakob? Jakob wurde zornig und sagte: Kann denn ich etwas dafür? Ich bin doch nicht Gott, der dir Kinder versagt. Nun, manchmal kann der Mann wirklich etwas dafür, aber das kann ja heute untersucht werden. Jakob sagt: Ich bin doch nicht Gott. Gott ist der, der Kinder gibt, und Gott ist der, der auch Kinder versagt. Es gibt im tiefsten Grunde keine andere Adresse, an die ich mich wenden kann, wenn diese Not in einer Ehe da ist. Das ist die Adresse. Gott ist der, der Kinder gibt, und Gott ist der, der auch Kinder versagt. Er, der Schöpfer allen Lebens. An ihn richte ich meine Bitte, und vor ihn bringen wir unsere Klagen. Aber in dieser tiefen Krise hier bei Zacharias und Elisabeth, merken das besonders bei Elisabeth, die Menschen haben mich verachtet. In dieser tiefen Krise, da heißt es von Zacharias und Elisabeth, sie führten ein Leben, dass Gott gefiel. Sie traten die Flucht nach vorne an. Sie führten ein Leben, das Gott gefiel, und richteten sich in allem nach seinen Geboten und Weisungen. Ja, das war für sie nicht die Lösung, aber die Möglichkeit, weiterzuleben, sinnvoll weiter zu leben, dass das Leben einen Sinn hat, nach den Geboten und Weisungen Gottes zu leben. Und in ihrem Fall war das, den anderen Menschen zu dienen, auf vielfältige Weise Menschen zu dienen. Und letztendlich nicht Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen. Das macht so einen Unterschied, wenn wir in der Gemeinde unterwegs sind, ob wir hier Menschen dienen, oder ob das, was ich tue, ob ich, was auch immer es ist, im Haus, im Garten, in allen Aufgaben, ich diene nicht Menschen, sondern das ist ein Dienst an Gott. Es ist Gottes Dienst, was ich hier verrichte. Und so kann ich auch niemals enttäuscht werden. Gottes Dienst, ja. Wir lesen weiter, Vers 57. Als Elisabeth zur Zeit der, die, für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Ja. Und dann kam der Tag der Beschneidung und der Namensgebung und da die große Frage, wie soll er heißen, dieser Sohn, dieser Besondere? Das ist wichtig, denn damit mit diesem Namen wird er leben. Ist wichtig in einer Familie, der die Namensgebung der Kinder, denn damit wird dieser Mensch leben. Manuel und Simeon, die letzten beiden Namen, an die wir uns als Gemeinde gerade gewöhnen, ja. Und da zum Beispiel Simeon und nicht Timeo. Simeon ist seine Identität. Hier entsteht eine große Diskussion um den Johannes. Er soll Johannes heißen, sagt Elisabeth, und die Leute fragen, wieso? Wieso? Sein Vater heißt doch Zacharias. Sein Großvater hieß Jakob oder Jakobus. Und auf der anderen Seite, der Großvater hieß Eli. Und wieso? Wieso Johannes? Ja, sie fragten den Vater, Vers 62. Und Vers 63, Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Und im gleichen Moment sprach er diese Worte. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und fing sofort an, Gott zu loben, Gott zu preisen. Wir finden dann einen ganzen Lobgesang des Zacharias. War erstmal Lobpreiszeit im Hause Zacharias, als Zacharias widersprechen konnte. Und Zacharias wird hier zum Propheten. Und er macht da klar, all diese Geschichten seit Adam und Eva, seitdem Adam und Eva im Garten diese verbotene Frucht gegessen haben, all diese Geschichten führen zu dieser einen Nacht, diese Nacht in Bethlehem, wo der Sohn Gottes geboren wird. Und sie führen zu diesem einen Mann am Kreuz, der mit den Worten, es ist vollbracht, diesen Plan Gottes zur Erfüllung gebracht hat, diesen großen Rettungsplan Gottes zum Abschluss gebracht hat. Die Schuld ist bezahlt, die Rettung ist da. Davon spricht Zacharias in seinem Lobgesang. Die Rettung ist da, die Tür zum Vaterhaus steht offen. Jeder, der Jesus glaubt, findet da Rettung und ein Zuhause. Und mein Zeugnis ist auch, ich habe im Glauben Jesus angenommen. Und ich bin durch diese offene Tür gegangen. Und ich habe Rettung erfahren und habe bei Gott ein Zuhause. Und noch einmal. Wenn du Jesus Christus im Glauben annimmst, dann gehst du damit durch diese offene Tür zu Gott. Deine Sünde wird dir vergeben. Du kannst neu anfangen. Das ist die einmalige Chance, neu anzufangen, völlig neu anzufangen. Wie viele von uns können das berichten, wie dieser Neuanfang eine großartige Chance war? Und das Leben danach. Und du bekommst bei Gott ein ewiges Zuhause. Ja. Zacharias, eine Lebensgeschichte, in der Gott für uns sichtbar wird. Gott, der uns Jesus gesandt hat als den Retter. Ja, ich bete noch. Lieber Herr, von ganzem Herzen danke ich dir für diese wunderbare Geschichte. Wir halten sie uns immer wieder vor. Wir stottern uns dran lang und freuen uns darüber, dass du Geschichte schreibst, geschrieben hast, die dahin führte, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha unsere Schuld bezahlt hat, für unsere Sünde gestorben ist. Und jetzt schreibst du mit jedem von uns Geschichte, uns, die wir daran glauben. Wir wollen in diesem Glauben zunehmen und wachsen, sodass dies eine Geschichte wird, wo du sichtbar wirst, Herr. Wo Menschen an uns ablesen können, dass ein Gott da ist, ein Retter, einer, der das Leben, dem Leben eine Wende gegeben hat, der dem Leben Sinn und Ziel gegeben hat. Ich danke dir, Herr Jesus, dafür. Und so segne uns, dass wir, wenn wir von hier gehen, Zeugen deiner Gnade und deines wunderbaren Handelns sind. Amen.